Ja, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid, hier im Saal, vor euren Bildschirmen, Endgeräten. Ihr müsst heute sehr gnädig mit mir sein. Ich bin extrem aufgeregt. Ich weiß, man sieht es dieser gelassenen, selbstbewussten Gestalt überhaupt nicht an. Aber ganz ehrlich, also wenn mein Herz jetzt wirklich so weit aus dem Brustkorb schlagen könnte, wie es gerade tut, also in den letzten Reihen, ihr müsstet euch noch ducken. Also das ist heute tatsächlich, bin ich sehr aufgeregt. Ich kann es nur zum Teil erklären, aber deswegen vertraut mir bitte und seid gnädig. Es geht heute um die Heilung eines Gelähmten. Matthäus 9 lesen wir die, also Matthäus Evangelium, Kapitel 9, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte jetzt gerne einmal zur Ruhe kommen und diese Stelle mit euch lesen. Wer eine Bibel dabei hat, schlagt sie gerne auf, lest mit. Ich habe es mir aus der Schlachter-Übersetzung gelesen. Die anderen Übersetzungen sind aber auch inhaltlich, finde ich, ohne Fehler. Die Schlachter ist einfach nur die Übersetzung, mit der ich groß geworden bin, also bleibe ich ihr treu. Und er trat in das Schiff, fuhr hinüber und kam in seine Stadt. Und siehe, als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etlichen der Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert. Und da Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr so Böses im Herzen? Was ist denn leichter zu sagen: Deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand auf und ging heim. Als aber die Volksmenge das sah, verwunderte sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hatte. In der Tat eine kurze Stelle, aber ich glaube, ich habe in meinem 14-jährigen Christenleben selten mit einer Stelle so viel gerungen wie mit dieser, vor allen Dingen vergangene Nacht und heute Morgen. Warum? Ich möchte dazu einleitend erstmal sagen, also vielleicht, um euch alle abzuholen, wir haben es alle gelesen, wir haben es alle verstanden, worum es geht, ne? Denn ich möchte euch heute mal eine Perspektive zeigen, wie ich diese Stelle lange gelesen habe oder verstanden habe. Dazu muss man aber ein bisschen was über mich wissen. Ich rede eigentlich sehr gerne von mir, deswegen wissen viele bestimmt schon einiges über mich, sei es in 1:1-Gesprächen, sei es gefragt oder ungefragt. Ich kenne mich nun mal und ich rede gerne über Dinge, mit denen ich mich auskenne. Und so ist das halt. Aber heute möchte ich auch mal drei Eigenschaften an mir, die ich vielleicht in einem Bewerbungsgespräch als meine Schwächen darstellen würde. Also wenn ich da gefragt werde, fürs nächste Bewerbungsgespräch bin ich vorbereitet. Denn ich bin ein sehr stolzer Mensch. Stolz nicht nur auf das, was ich vielleicht erreicht habe, sondern generell bis hin an die Grenze zur Arroganz teilweise. Also ich weiß das von mir. Ich neige sehr schnell und sehr einfach dazu, mich für etwas Besseres zu halten als andere Menschen. Und ja, manchmal schäme ich mich noch nicht mal dafür, so stolz bin ich. Also das ist eine Eigenschaft. Ich arbeite dran, also es soll jetzt hier nicht einfach nur eine Entschuldigung für mein Verhalten sein. Die zweite Eigenschaft, die bei mir ist, ich habe mich schwer getan, dafür ein einzelnes Wort zu finden, aber ich bin ein sehr, sagen wir mal, gerechtigkeitsliebender Mensch. Aber in die Richtung nicht, dass ich halt Gerechtigkeit für die Welt bin, sondern ich bin ziemlich selbstgerecht, besonders mir gegenüber. Nein, also ich bin sehr selbstgerecht und ich bin ein großer Freund von dem Satz: Du bekommst, was du verdienst, weil ich in meiner Arroganz und Selbstgerechtigkeit glaube, dass ich verdammt viel verdiene, nur halt leider nicht bekomme. Das ist eine zweite Eigenschaft an mir. Und die dritte ist, das habe ich tatsächlich auch durch den Gabentest so ein bisschen heraus erfahren, indem ich nämlich gemerkt habe, was überhaupt nicht meine Gabe ist: Ich bin ein sehr unbarmherziger Mensch. In dem Sinne, es fällt mir schwer, das, was andere Leute bewegt, was andere Menschen, die nicht ich sind, vielleicht gerade antreibt, zu erkennen. Und es fällt mir auch sehr schwer, das ernst zu nehmen und wertzuschätzen. Weil ich ziemlich auf mich fixiert bin. bin ich sehr unbarmherzig. Und gerade auch gepaart mit diesem Stolz und der Selbstgerechtigkeit, das ist also ein ziemlich fieser Dreier-Cocktail eigentlich. Ich werde da gleich noch mal später drauf eingehen. Aber diese Unbarmherzigkeit, das macht es mir halt ganz leicht zu sagen, ja, das, was gerade in deinem Leben passiert, das verdienst du. Und ich bin da gnadenlos, also mich stört das nicht. Ja, dann bekommst du halt, was du verdienst. Bei mir stört es mich schon mehr, aber ne, das ist halt diese Eigenschaften. Ich sage das jetzt nicht, um euch hier zu zeigen, was ich für ein schlechter Mensch bin und mich nie wieder für den Predigtdienst qualifizieren zu müssen. Das ist nicht mein Ziel. Ich möchte euch nur damit erklären, vielleicht zum Teil nehmen, woran Gott mit mir arbeiten musste. Womit Gott zu tun hatte, als ich diese Stelle gelesen habe und er mir diese Stelle erklären musste. Vorweg, falls jemand von euch im Publikum oder zu Hause sitzt und sich in mindestens einer dieser Eigenschaften wiederfindet, keine Sorge, Gott ist größer, man kann damit arbeiten. Also das geht. Wenn ihr alle drei Eigenschaften habt, dann ist die Predigt heute genau für euch. Wenn ihr keine dieser Eigenschaften habt, dann ist die Predigt insofern für euch, Halleluja, seid Gott dankbar, denn es ist echt nervig. Wollen wir Gott dankbar sein. Aber ich möchte einmal kurz diese Stelle, die wir gerade eher nüchtern gelesen haben, einmal kurz so zusammenfassen, wie sie lange Zeit, also eigentlich bis gestern Abend, 1.40 Uhr morgens, bei mir im Kopf ankam. Wie ich sie ganz oft auch Katie halt erzählt habe, also meiner Frau, und gesagt habe, ich verstehe das nicht. Ich verstehe diese Stelle nicht. Kurze Zusammenfassung aus der Sicht von Christian, wie er gestern Abend noch existierte. Da wird ein Mensch zu Jesus gebracht. In dieser Stelle steht nur, also im Matthäus-Evangelium lesen wir nur, und sie brachten einen Gelähmten auf einer Liege. Die Parallelstelle im Markus-Evangelium, die geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Da sind nämlich vier Freunde, die steigen auf ein Dach eines komplett überfüllten Gebäudes, weil sie einfach mit der Trage nicht zu Jesus durchkommen, decken das Dach ab, lassen ihn auf einer Trage runter, direkt vor Jesus. Und dann kommt eben diese Stelle. Ne? Also dieser Gelähmte kommt und Jesus schaut ihn an, speist ihn mit einer frommen Phrase ab und weiß ich nicht, ob er das Handzeichen gegeben hat, mit nach dem Motto, ihr könnt ihn wieder hochlassen. So, wir sind hier fertig und die Freunde stehen um, denken sich so, Entschuldigung, das war eigentlich nicht Teil des Plans, ich hatte gehofft. Ne? Und er wird abgespeist und dann macht Jesus daraus eine Show für sich. Er zeigt, ne, hier, ich habe ihm die Sünden vergeben, er merkt, wahrscheinlich wusste er das auch, dass die Schriftgelehrten anfangen zu murren, wie kann der denn hier Sünden vergeben, was ist das denn? Und macht daraus eine Stelle, okay, gut, um euch zu beweisen, und ich formuliere das jetzt extra so, wie es bei mir lange ankam, nicht wie es da steht, also das ist jetzt nicht Bibeltext, den ich hier gerade lese, um euch zu beweisen, wie groß und mächtig ich bin, was ich alles kann, mache ich den Typen halt gesund. Wenn euch dadurch das Maul gestopft wird, mache ich den halt gesund. Sagt, steh auf und geh. Er fragt ihn nicht mal, wie geht's dir, willst du überhaupt aufstehen, was ist mit dir, willst du die Liege nicht vielleicht hier lassen, ist ein bisschen schwer. Nein, er sagt, steh auf und geh. Und der Gelähmte steht auf und geht. Er macht eine Lehrstunde für alle Anwesenden daraus, also er nutzt diese sich bietende Gelegenheit zur Selbstverherrlichung. Ich möchte ganz klar sagen, ich habe das jetzt sehr krass und sehr überspitzt gesagt, aber das sind teilweise Gedanken, mit denen ich aufgrund meiner Charaktereigenschaften kämpfen darf. Wenn ich so eine Stelle lese, und ich werde gleich sagen, wie sie wirklich ist, weil das... weiß nicht, vergesst es nicht, aber das ist Mist, was ich gerade erzählt habe. Das steht da nicht. Das steht da mit keiner Silbe. Diese Zusammenfassung ist einfach komplett aus der falschen Perspektive erfolgt. Aber ich habe sie jahrelang so mit mir herumgetragen. Und das hat wirklich tiefe Kämpfe in mir ausgelöst, weil ich ein Problem mit einem stolzen Gott habe, der sich selbst darstellt. Zumindest, wenn man meine falsche Interpretation glauben kann. Was mich da an dieser Stelle auch besonders genervt hat und besonders getroffen hat, ist, wenn ich so eine Geschichte lese, ich bin meist ein Mensch, ich denke mir, okay, wer könnte ich aus dieser Geschichte sein? Ich weiß nicht, das fing bei mir schon Kindheit an, wenn ich irgendwie eine Fernsehserie geguckt habe, ich habe mir meine Person ausgesucht, das bin ich. Ne, ich bin der rote Power Ranger, ich bin, weiß ich nicht, der beste Pokémon-Trainer, also nicht die Hauptfigur, weil der kriegt es nicht hin. Aber ich setze mich gerne hinein, ich muss in diese Geschichte mitgenommen werden, um sie zu verstehen. Und jetzt in dieser Geschichte gibt es eigentlich nur eine Rolle, in die ich mich irgendwie hineinversetzen kann, und das ist der Gelähmte. Weil in Jesus, also ich bin stolz, aber blöd bin ich nicht, ich kann mich in den Gelähmten hineinversetzen. Vielleicht noch in die Freunde, dass ich jemanden dahin führen will, aber in dieser Geschichte habe ich mich immer als den Gelähmten gesehen. Und er kommt mit einer ganz klaren Not und eigentlich einem ganz klaren Auftrag zu Jesus, ich bin gelähmt, mach mich gesund. Ich glaube, das war der Gedanke, warum die Freunde das Dach abgedeckt haben und ihn runtergelassen haben. Das haben sie nicht gemacht hier zur Sündvergebung. Das hätte Jesus auch im Fenster rufen können. Dafür hätten sie nicht das Dach abdecken müssen. Sie wollten, dass er geheilt wird. Und ich habe mich auch oft so gesehen, es geht hier um mich in dieser Geschichte. Ich meine, ich werde durchs Dach runtergelassen, ich komme auf Knien zu dir gekrochen, Gott. Und dann höre ich mit Sätze mit, alles, was Gott tut, tut er, um sich zu verherrlichen, das tut er für seine Herrlichkeit. Wenn wir mit Gott leben, dann sollen wir alles ihm zur Ehre tun. Und da ist halt dieser stolze Christian, der dann sagt, ja, aber was ist mit mir? Was ist mit meiner Rolle? Ich möchte doch eine Rolle da spielen. Und ich bin an diese Stelle wirklich furchtbar rangegangen und habe mich, für den Gelähmten über Jesus empört. Also stellvertretend für ihn war ich in der Geschichte einfach böse, weil was soll der Quatsch? Ich komme zu dir, ich will geheilt werden, ich will laufen können. Sündenvergebung ist vielleicht der nächste Schritt, ich weiß nicht. Und dann kommt diese fromme Phrase. Und jetzt kommt der Teil, an dem ich halt mit Gott, ringen ist echt übertrieben gesagt, aber an dem Gott mir ordentlich den Kopf waschen durfte. Sagen wir es so. Keine schöne Erfahrung. Ich hätte es auch lieber gemacht, indem ich zur Ruhe gekommen wäre, aber ich habe es in der Vorbereitung dieser Predigt geschickt geschafft, so viele Ablenkungen in meinen Alltag zuzulassen, nicht zu verhindern oder bewusst einzubauen, dass Ruhe nicht möglich war. Es gibt genug Ausreden, was man im Alltag machen kann, dass man sich nicht mal hinsetzen kann und ruhig sich von Gott vielleicht so eine Stelle erklären lassen kann. Nein, so weit war ich nicht. Also musste es halt mit der Brechstange und einem Sturm bei mir passieren. Und während ich das gelesen habe, ich habe das auch vor ein paar Tagen einmal gelesen, kurz Kreti erzählt, und sie hat mir eine Antwort gegeben, die hat mir nicht gefallen. Ich kann es nicht 100% wiedergeben. Sie war inhaltlich komplett richtig und genau das hat mir halt nicht gefallen. Also das jetzt nicht, dass ihr denkt, dass sie, wer weiß, was erzählt. Aber sie hat doch ein bisschen schon die Perspektive in die richtige Richtung, indem sie immer wieder gesagt hat, ich habe immer gesprochen von einem Gott, der uns in dieser Unabhängigkeit lässt, der uns nicht die Möglichkeit gibt, uns selbst zu entfalten, weil wir müssen immer in Abhängigkeit zu Gott leben. Was soll denn dieser ganze Mist? Und sie hat immer gesagt, nein, es geht aber immer um Liebe. Es geht immer um halt diese Gnade und Barmherzigkeit. Dinge, die, wie ihr jetzt wisst oder schon vorher wusstet, mir eigentlich eher fremd sind. Und so musste ich oder durfte ich sag durfte ich, den Satz, den Jesus zu diesem Gelähmten sagt, wirklich sehr, sehr oft lesen. Und das möchte ich jetzt einmal auch ganz gerne mit uns nochmal zusammen tun. Wir lesen das ja in, Vers 2 ist es, ne? Also genau, sie brachten den Gelähmten zu ihm, der auf einer Liegematte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich habe diesen Satz sehr schnell überlesen und als einen frommen Satz abgetan. Dabei ist, ich glaube, das einer der Sätze, um die es in dieser Geschichte überhaupt geht. Denn er offenbart so viel über Jesus und seine Beziehung zu diesem Gelähmten. Ich war ja empört, dass dieser Gelähmte da keine große Rolle in seiner eigenen Geschichte spielen darf. Oder ich war eher empört darüber, dass ich in meiner Geschichte mit Jesus nicht die Rolle spielen kann, die ich glaube zu verdienen. Und hier lesen wir diesen Satz, den Jesus sagt, sei getrost, mein Sohn, sei getröstet, sei unbesorgt, sagt die Hoffnung für alle. Mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich habe gemerkt, als ich das gelesen habe, ich habe den Gelähmten als einen Statisten in dieser Geschichte gesehen, weil ich dachte, er wird so behandelt und habe ihn genau so gesehen. Jesus aber sieht diesen Gelähmten, er sieht auch die Freunde, er sprach ja, ne, und als er ihren Glauben und nicht nur seinen, also ihren Glauben von der ganzen Gruppe sah, sprach er zu ihm. Und das, finde ich, ist bewundernswert. Er spricht zu diesem Gelähmten direkt. Der Raum ist rappelvoll. Und er steht nicht auf, so wie ich das gerne manchmal glaube, und sagt, kommt, ich mache jetzt hier eine riesen Show draus. Er guckt zu diesem Gelähmten und sagt zu ihm im Prinzip drei Dinge. Sei getrost, also sei unbesorgt, sei getröstet, formuliert es, wie ihr das wollt. Der Inhalt ist, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, Jesus sieht, dass dieser Mann offensichtlich nicht, ich weiß gar nicht, getrost war, nicht getröstet, dass diesen Mann etwas geplagt hat, aber wahrscheinlich etwas, was weit über die Lähmung hinausgeht. Er tröstet ihn und man sagt nicht zu jemandem, der keinen Trost braucht, sei getrost, außer man ist halt ein empathieloser Mensch wie ich und sieht gar nicht, dass der Mensch keinen Trost braucht. Aber Gott oder Jesus sieht diesen Menschen, er sieht, dass er diesen Trost braucht. Und zweitens ist die direkte Beziehung, die er zu diesem Menschen offenbart,
Er sagt nicht, sei getrost, du Gelähmter. Sei getrost, du, weiß ich nicht, wie auch immer er hieß. Er sagt, sei getrost, mein Sohn, mein Kind. Das ist eine sehr intensive Beziehung. Es gibt sehr wenige Menschen auf der Welt, die ich mein Kind nennen kann. Und das ist eine wirklich exklusive und intime Beziehung. Und die offenbart Jesus zu diesem Menschen. Und dann der vielleicht wichtigste Teil, deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube fest daran, dass Jesus ganz genau wusste, dass genau das der Punkt war. Vielleicht nicht, weswegen seine Freunde ihn in das Gebäude gelassen hatten. Vielleicht war das auch nicht das, was der Gelähmte sich auf der Liege dachte, was er als erstes bekommen würde, wenn er runtergelassen würde. Aber Jesus wusste, dass genau das das Einzige ist, was dieser Mensch wirklich braucht. Ich weiß nicht, ob dieser Mann seit seiner Geburt gelähmt ist, durch einen Unfall gelähmt wurde, durch Krankheit. Ich weiß es nicht, ob er das vielleicht als eine Strafe Gottes für ein Fehlverhalten gesehen hat, für eine Sünde, die ihn geplagt hat, als eine Art Symptom, als gerechte Strafe. Wir wissen, zu der Zeit, als Jesus lebte und wirkte, wurde es oft auch als Strafe angesehene Krankheit. Ne? Entweder deine Eltern haben sich versündigt, also bist du krank geboren, als Strafe für die Eltern, oder man ist krank geworden als Strafe für eine Sünde. Ich weiß, Hiob auch eine Geschichte, mit der ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende kämpfen werde, aber ich will trotzdem diesen Kampf weiterführen. Auch bei Hiob ist es ja, Hiob widerfährt all dieses Übel, was ihm da widerfährt, und seine Freunde kommen und sagen, irgendwas musst du doch falsch gemacht haben, dass du das verdienst. Das ist das Mindset, das ist dieses Gedankengut, das damals herrschte. Deine Krankheit, und ich glaube auch heute, wenn wir ehrlich sind, glauben wir das ganz oft, ah, das passiert mir gerade, das habe ich gerade echt voll verdient. Oder eben nicht, dann hadern wir. Aber dieser Mensch braucht diese Vergebung. Vielleicht wollte er zu Jesus kommen, um gesund zu werden, damit er wieder die Möglichkeit hat, sich diese Vergebung zu verdienen. Er kann als Gelähmter ja wohl schlecht Opfergaben in den Tempel bringen, wie denn auch, wenn er nicht gehen kann. Er kann sonst keine guten Werke tun, um sich da irgendwie herauszukommen aus dieser Sündstellung. Also vielleicht seine Hoffnung, das ist jetzt auch ein bisschen Vermutung, Interpretation meinerseits, seine Hoffnung, Jesus macht mich gesund und dann gehe ich und verdiene mir meine Vergebung. Vielleicht auch bei den Freunden, wir lassen ihn da runter, wir tun eine gute Tat und geben ihm damit die Möglichkeit, dass er sein Schicksal wieder selbst in die Hand nehmen kann. Und das ist dieser Stolz, der bei mir im Kopf immer vorherrscht. Gott, ich brauche deine Vergebung nicht, gib mir lieber die Kraft, dass ich sie mir verdienen kann. Das ist mein Gedankengut, ganz oft. Damit kämpfe ich, damit falle ich immer wieder auf die Nase, denn das ist nicht, wie Gott wirkt. Wir lesen hier, ne, mein Sohn, mach dir keine Sorgen mehr. Deine Sünden sind dir jetzt schon vergeben. Es gibt nichts, was du noch verdienen musst. Die Stelle könnte eigentlich genau mit diesem Satz auch aufhören und es wäre eine unglaublich aussagekräftige Stelle. Da kommt ein Mensch, der aus eigener Kraft diese Vergebung niemals wird bekommen können. Und das geht auch uns so, auch wenn wir nicht gelähmt sind. Ich meine, ich bin in einem verhältnismäßig gesunden Körper. Aber auch ich kann mir diese Vergebung nicht verdienen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der mir diese Stelle halt so schwer macht. Denn ich weiß das, ich kann diese Vergebung nicht verdienen. Aber für einen stolzen Menschen ist das verdammt hart zuzugeben, dass es da etwas gibt, was ich nicht kann. Weil es gibt Dinge, ich konnte auch lange nicht Fahrrad fahren, aber ich habe mich oft genug auf dieses Ding gesetzt und konnte es irgendwann mal. Ich kann bis heute nicht Inliner fahren, aber wenn mein Stolz irgendwann mal meine Angst besiegt, werde ich auch Inliner fahren lernen können, aus eigener Kraft. Aber Sündenvergebung, das kriege ich nicht aus eigener Kraft. Und ich möchte nicht schlechte Nachrichten hier vorne überbringen, aber du auch nicht. Es tut mir leid, du denkst vielleicht, du bist ein bisschen stärker oder weiß ich nicht, klüger als ich, stimmt wahrscheinlich auch. Das ist trotzdem ein Punkt, den du nicht kriegst. Und Jesus weiß, aber genau das ist das Einzige, was dieser Mann braucht und das gibt er ihm. Und für mich ist diese Geschichte eine Geschichte, in der ich eine Eigenschaft Gottes lernen musste, mit der ich wirklich kämpfen darf und werde. Denn Jesus zeigt sich in dieser Geschichte als unglaublich gnädiger Gott, als ein unglaublich gnadenerfüllter Mensch. Und das ist es, was mich so furchtbar aufregt an dieser Geschichte. Denn ich, aufgrund der Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, aufgrund von Stolz, Selbstgerechtigkeit und Unbarmherzigkeit, ist mir Gnade zutiefst fremd. Es gibt Momente, da nervt mich Gottes Gnade. Denn manchmal, öfter, viel zu oft eigentlich, wünsche ich mir, dass wir das bekommen, was wir verdienen. Eigentlich komplett paradox. Und gerade um meiner Willen, wenn ich doch schon so auf mich selbst fixiert bin, sollte ich doch genau das nicht hoffen. Aber bei mir ist das oft so, ne, mein Stolz bietet mir genug Möglichkeiten für Kränkung, dass ich beleidigt sein kann. Meine Selbstgerechtigkeit liefert mir die Munition, dass ich mich in dieser Position halten kann, denn ich kann die Schuld schön anderen. Ne? Ich bin an meiner Situation nicht selber schuld. Ne, ich bin ja gerecht, aber die anderen haben mir Unrecht getan. Und meine Unbarmherzigkeit gibt mir eine enorme Ausdauer, um in diesem Zustand bleiben zu können. Und das tut verdammt weh, wenn Gott einen da rausholt. Und ich bin unendlich dankbar, dass er es getan hat bei mir. Und deswegen möchte ich euch das heute auch so erzählen. Jesus, Gott, ist ein gnädiger Gott. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass er ungerecht ist, wobei Gnade doch zutiefst ungerecht ist, aber Gott ist in der Hinsicht gerecht, dass er diese Gnaden allen Menschen gleich anbietet. Aber ich musste innehalten bei dieser Stelle. Ich musste ruhig werden, ja, durch viel Lärm. Und ich musste meine Perspektive auf diese Geschichte komplett ändern. Ich musste erkennen, es geht in dieser Geschichte nicht um den Gelähmten. Es geht auch in meiner Geschichte nicht um mich. Es geht einzig und allein um Jesus und was er tut. Darauf musste ich gucken. Und deswegen liebe ich diesen Satz inzwischen. Ich habe ihn früher als frommen Satz abgetan, aber inzwischen liebe ich ihn. Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Dieser Mann hat alles bekommen, was er braucht. Er hat alles bekommen, was er bekommen kann. Aber Jesu Gnade geht noch weiter. Das ist schon gnädig genug, versteht mich nicht falsch. Das ist mehr Gnade, als ein Mensch verdient. Ne? Ah, schon wieder die Selbstgerechtigkeit. Das ist mehr Gnade, als ein Mensch verdient. Das ist mehr Gnade, als ich verdiene. Aber Jesus geht noch weiter. Und dieser Teil, den ich eigentlich für den wichtigeren, die Heilung des Gelähmten, den ich für den wichtigeren Teil hielt, das ist gar nicht das Zentrum, worauf es ankommt, sondern das ist einfach nur weitere Gnade. Denn Jesus ist nun nicht nur diesem Gelähmten gegenüber gnädig, dass er sieht, was er braucht. Er sieht dieses volle Haus. Er sieht die Schriftgelehrten und hört ihre Gedanken. Er sieht mich und hört auch meine Gedanken, die ich in solchen Fällen manchmal denke, wenn jemandem Gnade zuteil geworden ist, obwohl ich glaube, dass er sie nicht verdient hat. Und er nutzt diese Situation, diesen Menschen, diesen Gelähmten, nutzt er für etwas Wunderbares und Großes. Nämlich als Beispiel für alle, die ringsum stehen. Er heilt ihn, um zu zeigen, dass er wirklich die Vollmacht hat, diese Vergebung auszusprechen. Er sagt das ja auch mit diesem rhetorischen Mittel, was ist einfacher zu sagen, ne? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh. Ich glaube, von der körperlichen Anstrengung sind beide Sätze ungefähr gleich leicht. Der eine ist nicht viel länger als der andere. Das Problem nur bei dem Satz, deine Sünden sind dir vergeben, ich könnte den von hier vorne euch entgegenwerfen, keiner von euch könnte das überprüfen, ob das wirklich so ist. Wenn ich aber sagen würde, weiß nicht, steh auf und geh oder ein Wunder vollbringe, da sieht man ja direkt die Wirkung. Jesus sagt, man kann beide Sätze leicht sagen. Ich beweise euch aber, dass beides, was Jesus ausspricht oder was er ausspricht, dass das beides mit Vollmacht geschieht, indem ich den Teil, den man leicht sagen kann, aber auch sehr gut überprüfen kann, ob die Wirkung da ist, indem ich das geschehen lasse. Er hat diesen Menschen geheilt. Wir haben gesehen, Jesus hat die Vollmacht zu heilen, also hat er auch die Vollmacht zu vergeben. Es ist für die Menschen, die drumherum standen, oder für mich, der das 2000 Jahre später liest, einfach ein Zeichen, ein Zeugnis, Jesus hat diese Vollmacht wirklich. Es war keine fromme Phrase, mit der dieser Gelähmte abgespeist wurde. Das, was mich so furchtbar genervt hat, ist gar nicht in dem Text passiert. Das habe ich aufgrund meines Charakters hineingedacht. Und er benutzt diese Verherrlichung des Menschen, diese Heilung des Menschen zur Verherrlichung, Das heißt, ist diesem Mann sogar noch gnädiger. Nicht nur gibt er diesem Gelähmten die Errettung, die er braucht. Nicht nur gibt Jesus mir die Errettung, die ich brauche, das ewige Leben. Nein, er ist so weit noch gnädig, dass er nicht an dieser Stelle sagt und Ende der Geschichte, sondern er gebraucht diesen Gelähmten in der Form, dass er ihn eben heil macht. Er sagt, das finde ich auch immer so interessant, diese Geschichte, wenn er dann sagt, steh auf, nimm deine Liege und geh. Jetzt steht dieser Gelähmte auf. Ich weiß nicht, wie dieser Moment abgelaufen ist, wie lange das gedauert hat, aber er steht. Und dann denkt er daran, was Jesus ihm gesagt hat, nimmt seine Liege und geht. Also ich glaube, ich hätte nach jahrelanger Lähmung vieles gemacht. Ich hätte, weiß ich, erstmal versucht, Breakdance hinzulegen, obwohl ich das auch in meinem Zustand nicht kann. Ich hätte geschrien und gejubelt, ich wäre rumgelaufen. Ich weiß nicht, ich hätte mich Jesus zu Füßen geworfen und gesagt, ich will für immer bei dir bleiben. Weiß ich nicht. Aber dieser Mann tut genau das, was Jesus ihm sagt. Steh auf und geh. Der Mann steht auf, merkt, hey, die Beine halten mich. Jesus, der mich gerettet hat, hat gesagt, ich soll gehen. Das ist mein Auftrag. Also nimmt er die Liege und geht. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine heroische Glanztat, kein Erschlagen von 10.000 Philistern, die in Israel einfallen, keine Predigt, bei der sich 10.000 Menschen bekehrt haben, aber es ist genau das, was Jesus gesagt hat zu ihm. Er hat den Auftrag gehört und gemacht. Und dadurch, durch diese Handlung, lesen wir dann in dem letzten Vers, also im Vers 8, ist es, glaube ich, 8? Ja. Und als die Volksmenge das sah, dass dieser Gelähmte aufsteht und geht, verwunderten sie sich und pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Das heißt, um es kurz zusammenzufassen, Jesu Gnade geht so weit, dass er diesen Mann errettet. Jesu Gnade geht so weit, dass er dich errettet. Aber die Gnade geht noch weiter. Deine Geschichte muss dort nicht aufhören mit ihm. Du kannst Teil dieses Reiches sein. Du kannst deine Aufgabe, deinen Dienst erfüllen. Diese Gnade gibt Gott auch. Und wieder kommt der selbstgerechte Christian durch. Teilweise an Leute, die ich nicht für fähig halte, das zu machen. Aus meiner menschlichen Sicht. Es gibt Menschen, da denke ich mir, was machst du in deinem Dienst? Warum bist ausgerechnet du für diesen Dienst auserkoren worden? Aber das ist eine so unglaubliche Gnade, die mir manchmal gegen den Strich geht, einfach weil dieser innere Mensch in mir noch immer gegen Gnade ankämpft und das eigentlich selber verdienen will. Das ist leider mein Wesen, mit dem ich kämpfen darf. Aber auch diese Eigenschaft von mir darf Gott immer wieder besiegen. Also diese doppelte, dreifache, fünffache, millionenfache Gnade, die er diesem Mann zuteil werden lässt. Und das hat meine Perspektive auf diese Geschichte nachhaltig geändert. Ich sehe nicht mehr die Geschichte von Jesus, der sich selbst bei jeder sich bietenden Gelegenheit darstellt als allmächtiger Gottessohn. Ich meine, er tut es voll zu Recht. Wer bin ich, dass ich das halt irgendwie kritisieren darf? Aber das ist eine unglaublich barmherzige und gnädige Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die mich in drei meiner schlechtesten Eigenschaften trifft und wehtut. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich heute so aufgeregt bin, weil eigentlich diese Geschichte, die ist, weiß nicht, komplett wie so eine Wand, die mir mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen wird oder ich halt mit voller Wucht gegenlaufe, weil in dieser Geschichte spiegelt alles wider, was ich eigentlich von mir nicht glaube, was ich als Mensch eigentlich nicht sein will. Aber es ist genau das, was ich brauche. Und es ist genau das, was du brauchst, behaupte ich jetzt einfach mal. Also die Vergebung auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn du nicht mit Stolz und Unbarmherzigkeit zu kämpfen hast, Halleluja, sei dankbar. Aber vielleicht hast du auch ein bisschen mehr Gnade mit mir, wenn du mal mit mir in einem Gespräch bist und dich wunderst, warum ich reagiere, wie ich reagiere. Und dann habe ich nicht genug in Gottes Nähe gelebt. Und genau, ich möchte das einmal kurz nur zusammenfassen. Ich habe viel auch aus mir herausgesprochen oder viel auch, wie ich diese Stelle verstehe. Aber wie verstehe ich diese Stelle jetzt? Was, finde ich, kann man aus dieser Stelle gut mitnehmen? Erstens, und das ist mein korrigiertes Gottesbild, Gott ist kein Selbstdarsteller. Ja, er ist jemand, der diese Anbetung auf jeden Fall zu 100% verdient. Aber was er mit uns Menschen tut, tut er nicht nur, damit wir ihn anbeten. Das ist ein Teil davon. Aber er sieht uns als Menschen. Das kommt zu dem zweiten Punkt. Wir als Menschen, als Gelähmte, sei es körperlich, sei es vielleicht auch einfach psychisch Gelähmte oder in unseren Fähigkeiten gelähmte Menschen, wir sind nicht einfach nur irgendwelche Schachfiguren, die ihr herumbewegt, um am Ende das maximale, die maximale Ehrerbietung zu erlangen. Er sieht uns, wir sind mehr als ein Mittel zum Zweck. Er sucht diese Beziehung, deswegen spricht er uns auch mit seinen Kindern an. Deswegen gibt er uns dieses Erbe. Er gibt uns deswegen nicht das, was wir verdienen, sondern viel mehr, als wir verdienen. Und also wir sind kein Mittel zum Zweck. Und alles, was wir brauchen, also wirklich brauchen, lebensnotwendig oder überlebensnotwendig, ist seine Vergebung, seine Gnade. Wenn wir die haben, haben wir schon mal 100%. Und alles, was wir darüber hinaus mit ihm erleben können, jeden Dienst, den wir darüber hinaus mit ihm tun dürfen, jede Heilung, jedes Wunder, das wir bezeugen dürfen, ist Gnade, die noch darüber, die überfließt. Das Fass ist voll. Und das ist etwas, was ich für mich unglaublich oft lernen muss. Und ich hoffe, ich kann euch den Mut machen, oder es soll jetzt ein positiver Ende klingen, auch wenn es vielleicht in meiner Betonung nicht so liegt. Aber das ist es. Also diese Geschichte zeigt uns einfach, uns ist vergeben und Gott macht trotzdem noch weiter mit uns. Die Lieder heute, ich habe mir die Liederauswahl vorher nicht angeguckt, aber ich muss sagen, selten hat mich eine Liederauswahl so oft so tief ins Herz getroffen wie heute. Ich habe wirklich gerungen. Ich habe eine Zeit lang auch überlegt, stehst du vielleicht auf und gehst einfach und schreibst in die Gruppe, mir geht's schlecht oder so, weil ganz ehrlich, ich weiß nicht, mittlerweile ist die Aufregung verflogen, vielleicht sieht man es mir auch an, aber es war furchtbar. Aber furchtbar gut. Und ich bin froh, dass ich euch das heute so erzählen konnte. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Stelle wirklich das Richtige mitnehmen oder ihr könnt. Ihr könnt auch natürlich gerne im Austausch weiterhin über diese Geschichte lesen. Ich habe sie oft schnell überlesen, weil sie mich eben so gestört hat. Genau, wenn es jetzt auch vielleicht nicht diese hochtheologisch ausgearbeitete Predigt war und du das gehofft oder erwartet hattest, es tut mir leid, ich habe bereits eingangs aber gebeten, gnädig zu sein. Ihr wisst, ich bin es unbarmherzig, also seid besser als ich. Ich wollte es euch einfach auf jeden Fall hier von vorne mitgeben, wie es in meinem Leben manchmal vorkommt, dass Gott zu mir spricht durch Bibelstellen oder mit mir spricht. Und lade uns einfach dazu ein, diesen liebevollen, gnädigen Gott so zu sehen, wie er ist, so zu ihm diese Anbetung darzubringen und uns einfach zu freuen, dass wir diese Vergebung haben. Wenn jetzt hier jemand zuhört, der diese Vergebung nicht hat und vielleicht sich auch schon gedacht hat, nee, ich muss erst noch einige Sachen in meinem Leben korrigieren, einiges heilen. Gerade diese Geschichte zeigt, dass du das nicht musst. Es muss nichts vorher passieren, dass du Gottes Vergebung annehmen kannst. Dass Gott dir seine Vergebung aussprechen kann. Also ausgesprochen hat er sie schon, das Annehmen, das ist das Problem. Wenn ein gelähmter Mann, der sich nicht bewegen kann, von seinen Freunden durchs Dach getragen diese Vergebung kriegt, dann kriegst du sie auch. Danach wird Gott mit dir arbeiten. Und das ist cool. Das macht richtig Spaß, wenn es fertig ist. In dem Prozess überhaupt nicht, aber wenn es dann fertig ist, ist das wundervoll. Deswegen lade ich dazu ein, wenn du bereits diesen Weg mit Jesus gehst, freu dich, dass du es tun kannst und lass dich immer wieder heilen und aufbauen und gebrauchen. Und wenn du es noch nicht getan hast, wenn du dein Leben noch nicht Jesus übergeben hast, tu es, warte nicht. Wenn du sagst, na, ich bin noch jung, ich will noch viel erleben, du wirst viel erleben. Ein Leben mit Jesus, das ist nicht langweilig. Genau. Ich finde kein passendes Ende, also Amen. Ich würde gerne noch einmal beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen, sitzen bleiben, wie ihr euch wohlfühlt in Gottes Gegenwart. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du jeden Menschen so annimmst, wie er ist. Dass du mich mit meinen Eigenschaften angenommen hast, wie ich bin. Du hast meinen Stolz gesehen und gesagt, mit ihm kann ich arbeiten. Du siehst meine Unbarmherzigkeit oft und du sagst, ich werde ihm meine Liebe zeigen. Du siehst oft, wie ich meine Gerechtigkeit verdienen will oder mich bereits für gerecht halte und zeigst mir immer wieder, wie falsch ich liege. In Liebe und voller Gnade. Und ich verstehe deine Gnade nicht. Ich kann es aus meiner menschlichen Perspektive nicht begreifen, wie man so barmherzig sein kann. Wie man als perfektes, allmächtiges Wesen so viel Liebe zu Menschen haben kann. Ich selbst bin ein Mensch und habe oft keine zu uns. Aber du bist da, voll unendlicher Liebe, voll unendlicher Gnade, voll unendlicher Gerechtigkeit kommst du und rettest uns. Und ich danke dir dafür, dass du es bis heute tust, dass du diese Gnadenzeit, in der wir leben, noch je, immer wieder um einen Tag länger machst, dass möglichst viele Menschen diese Vergebung annehmen können. Und ich bitte dich, Herr, dass du mir in meinem Stolz hilfst, diese Botschaft trotzdem weiterzubringen, auch wenn ich glaube, dass es Menschen gibt, die sie nicht verdienen. Nimm diesen Glauben von mir, diesen Irrglauben, und fülle mich mit deiner Sicht auf die Menschen. Und ich bitte dich, dass du bei einem jeden bist, der aus egal welchen Gründen dagegen ankämpft, deinen Willen zu tun. Dass du uns da die Erkenntnis und die Kraft gibst, dein Reich zu bauen. Ich danke dir dafür, dass du uns auch so viele Werkzeuge dafür gibst, dass wir bei dir zur Ruhe kommen können, wirklich zur Ruhe, dass wir diese Stille mit dir füllen können und dass wir dann gefüllt mit dir in diese Welt gehen dürfen. Und ich bitte dich, das sind alles Herausforderungen, die uns nicht leicht fallen, die mir nicht leicht fallen, die es erfordern, oft gegen die eigene Natur anzukämpfen. Doch du bist größer, du füllst jeden Winkel in und um uns herum. Und ich danke dir einfach dafür, dass du mir, auch wenn es manchmal wehtust, diese Erkenntnis gibst, dass du bei mir bist und ich so bei dir sein darf, wie ich bin und nicht so bei dir bleiben muss, wie ich war. Ich danke dir dafür, dass du zu mir gesagt hast, steh auf und geh. Und ich bitte dich, dass ich bis zu meinem letzten Atemzug gehen kann. Amen.